Obwohl wir das Pariser Abkommen jetzt schon seit über 10 Jahren haben, ist die Reduktion viel zu gering. Wir werden die 1,5-Grad-Marke mit Sicherheit in den nächsten Jahren reißen. Wir müssen definitiv auf Null runter. Das bedeutet keine Kohle, kein Öl und kein Gas. Kein Gas. Das ist keine Brückentechnologie. Es muss auf Null runter, komplett.
Herzlich willkommen bei Geladen, dein Batterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung. Liebes Publikum, ihr merkt es doch auch, oder? Jedes Jahr werden die Klimaveränderungen heftiger, die Temperaturen, die klettern immer höher und höher. Und irgendwie muss es jetzt richtig schnell gehen mit den ganzen E-Autos, den Wärmepumpen, den PV-Anlagen und natürlich auch mit den Batterien. Das ist ja das Thema dieses Podcasts. Denn uns rennt die Zeit davon. Das globale Klima, das verändert sich immer rasanter. Und deswegen ist es auch mal höchste Zeit, in diesem Podcast darüber zu sprechen, über das Große und Ganze, und zwar das Klima. Und das machen wir natürlich mit einem herausragenden Experten wie jede Woche, und zwar Özden Terli. Grüß dich.
Hi, moin.
Du bist Meteorologe und Wettermoderator beim ZDF. Ich habe dich vor kurzem in einem Podcast gesehen, und zwar bei Alles wird Strom von Robin Schmid und von Felix Goldbach. Grüße gehen raus an die beiden. Das war ein ganz, ganz tolles Interview, und das wiederholen wir heute mal. Wir sprechen über Klimaveränderungen. Özden, wie würdest du denn die globalen Klimadaten in diesem Jahr 2026 oder letztes Jahr 2025 interpretieren? Überrascht dich da noch irgendwas im Anstieg der Temperaturen?
Also mich überrascht die Geschwindigkeit. Also was sich verändert, passiert dermaßen schnell. Und auch wenn wir das schon vorher wussten, dass diese Veränderungen kommen, ist es immer wieder überraschend, wenn man sie dann doch irgendwie erlebt. Ja, und wir erleben das ja jetzt. Das ist ja so massiv in diesem Jahr. Ich habe es auch schon mehrfach gesagt, in diesem Jahr manifestiert sich die globale Erhitzung, in diesem Sommer vor allem. Und wir merken das einfach an jeder Stelle. Ich meine, die Berichterstattung die ganze Zeit geht um Dürre, um Trockenheit, um Waldbrände. Es ist so extrem in diesem Jahr, dass man auch sagen muss, eigentlich müsste es nach diesem Sommer eigentlich der allerletzte auch kapiert haben.
Lass uns zu Beginn dieses Podcasts mal über Angst sprechen. Ich möchte in diesem Podcast keine Angst verbreiten, um das ganz klar zu sagen, weil ich glaube, Angst ist eigentlich ein schlechter Ratgeber. Und gleichzeitig bin ich überhaupt nicht frei davon, weil ich befürchte nicht nur, dass wir auf einem ganz schwierigen Pfad hier sind. Ich habe es auch ganz privat, ganz persönlich mit Angst zu tun. Özden, was sagst du dazu?
Kann ich absolut nachvollziehen. Also wenn ich in die spätere Zukunft gucke, in die weitere Zukunft, da weiß ich überhaupt gar nicht, was ich davon halten soll, weil sich die Veränderungen derart krass auswirken werden. Wir sehen es ja jetzt schon, ja. Also es ist extrem schwierig, tatsächlich auch Worte dafür zu finden. Ja, selbstverständlich habe ich auf lange Sicht Angst. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir auch in der Lage wären, etwas noch zu verändern. Es ist ja nicht lost, ja. Aber im Moment hat man den Eindruck, als ob niemand sich darum kümmern will. Niemand will davon etwas hören. Obwohl alle genau wissen, was Sache ist. Das Verrückte ist ja auch, draußen brennt es. Die Temperatur ist so hoch. Die Temperaturen knallen permanent Richtung 40 Grad, überschreiten sie mehrfach in diesem Jahr. Eine Hitzewelle jagt die andere. Wir leiden alle darunter. Die Natur leidet, Tiere, Pflanzen, alles vertrocknet. Und es wird nicht adäquat gehandelt. Die Politik schweigt komplett, sagt überhaupt nichts dazu. Also das ist, weil du nach Angst fragst, es ist eher so ein, wie soll ich sagen, es macht ratlos bis wütend, weil es einfach so unfassbar ist, weil das, was da draußen passiert, ist einfach der Wahnsinn, ja. Und wir tun alle so, als ob es das nicht gäbe, als ob wir einfach so fortsetzen könnten, alles, was wir bisher gemacht haben. Und das ist nicht so. Das ist schon seit Jahren nicht so. Davon reden wir auch seit Jahren. Und wir reden auch seit Jahren, dass wir da hinkommen werden, wo wir jetzt sind. Und immer noch gibt es Menschen, die das nicht wahrhaben wollen. Zu Beginn des Sommers, als die Hitzewellen losgingen, hieß es, früher war es auch schon heiß. Also die unfassbare Ignoranz der Menschen und immer wieder das aufzubringen, dass man das angeblich nicht versteht, das macht eher wütend, nicht Angst. Also bei mir ist es eher so ein, weil ich die Fakten kenne, weil ich weiß, wo das hinläuft, ja. Weil wir einfach unzählige Messdaten haben. Wir sehen, dass die Gletscher schmelzen, dass die Arktis wegschmilzt, dass die Hitze überall auf dem Planeten sich ausbreitet, dass Extremwetterereignisse kommen und die werden auch noch kommen. Das Ganze ist auch nicht aufhaltbar. Ne? Also es ist so, dass sich das immer weiter zuspitzen wird. In 2 Jahren, 3 Jahren, 4 Jahren werden wir noch extremere Sachen erleben. Vielleicht aber auch schon im nächsten Jahr. Also das wird einfach nicht mehr aufhören. Und diese Ignoranz, die hinterlässt einfach Wut, ja, Wut, weil ich habe keine Ahnung, wohin das gehen soll.
Ich kann dich ein bisschen beruhigen. Du bist hier bei einem Publikum zu Hause, was nicht ignorant ist, was absolut faktenaffin ist, was sehr akademisch ist. Insofern gehen wir jetzt mal in die Analyse rein und vielleicht kleiner Spoiler. Ja. Ich sehe auch, dass in Form der Energiewende, in der Technisierung, der Elektrifizierung durchaus jetzt einiges unterwegs ist. Und wir sehen es vielleicht schon an den ersten Klimadaten, dass das durchaus einen Impact hat und dass die Klimaveränderungen durchaus noch veränderbar sind, wenn wir uns jetzt anstrengen. Aber Özdin, jetzt fangen wir mal ganz grundlegend an. Das Wetterphänomen El Niño, das ist ja auch in diesem Jahr sehr stark dafür verantwortlich, dass wir eben so ganz starke Hitzetage sehen, auch in Europa. Kannst du das nochmal erklären? Ich frage mich natürlich, wie viel der extremen Wärme auch in Europa jetzt tatsächlich diesem Phänomen El Niño zuzuschreiben sind und was jetzt eigentlich dieser natürliche Temperaturanstieg in den nächsten Jahren heißt, ohne El Niño.
Das, was wir jetzt hier in Europa erleben, das ist Wetter gepaart mit globaler Erhitzung. Das sind zum Teil Klimafolgen. Wir haben Hitzewellen, die halten länger an, kommen früher, sind teilweise historisch gewesen. Die Hitzewelle Ende Juni, das war eine historische Hitzewelle. So etwas hat es vorher nicht gegeben. Diese Vorgänge haben erst einmal mit El Niño wenig zu tun. Das hat sich ja erst einmal aufgebaut. Und es zeigen sich aber jetzt schon Messdaten, dass es eines der extremsten El Niño-Ereignisse werden wird mit katastrophalen Folgen, besonders in der Pazifikregion. Das wird bei uns eher sekundär zu spüren sein, also in dem Sinne, dass dort Zerstörungen, Katastrophen passieren werden und um natürlich da wieder Infrastruktur oder was auch immer aufzubauen, braucht man Ressourcen und diese Ressourcen werden auf dem Weltmarkt fehlen. Wir sind ja sowieso jetzt in einer schwierigen Situation. Einmal diese Blockade von Hormuz und Kriege hier, Kriege da. Also wir wissen ja, dass es dadurch auch zu Verknappung kommt. Oder es werden Getreidesilos getroffen oder Getreidefrachter werden beschossen und so weiter. Ne? Also der Export von Getreide ist eingeschränkt. Also das ist schon in einer Gemengelage, die nicht gut ist. Und dann kommt dieser wahrscheinlich super El Niño und das zu einer Zeit, wo die Ozeane und Meere schon aufgeheizt sind und sorgt noch für eine zusätzliche Aufheizung. Wir sehen das jetzt schon in den Messdaten, dass die Temperatur in den Weltmeeren hochschießt, off the charts, wie es im Englischen heißt. Also wirklich aus der Grafik rauswandert. So krass sind die Werte mittlerweile. Und das wird sich weiter fortsetzen. Die letzte Abschätzung war, die rechnen damit, dass es bis in den Frühling anhält. Mal gucken, was da alles passieren wird. Also die Weltmeteorologieorganisation hat ja irgendwann gesagt, El Niño ist da, bereitet euch darauf vor. Das ist ja genau das Risikoabschätzung. Ne? Das Kurzfristige, das scheint ja immer zu funktionieren. Bereitet euch auf die Gefahr vor. Aber bei der globalen Erhitzung gibt es keine Risikoabschätzung, global betrachtet. Du sagtest zwar, dieser Shift in die Elektrifizierung, das sehe ich auch. Das ist auch wirklich das einzig Positive, was passiert da draußen, was super gut ist. Und ich befürworte das sehr, weil das ist das Effizienteste, was es gibt. So als Physiker der Atmosphäre und überhaupt jemand, der immer nur mit Physik zu tun hatte, sein ganzes Leben lang, ist das für mich völlig klar. Da müssen wir keinen Umweg um Wasserstoff oder so gehen, sondern man nimmt die Energie von der Sonne und packt sie direkt ins Auto oder in den Heimspeicher oder wo auch immer. Oder man benutzt es sofort, noch effizienter. Obwohl wir das Pariser Abkommen jetzt schon seit über 10 Jahren haben, ist die Reduktion viel zu gering. Wir werden die 1,5-Grad-Marke mit Sicherheit in den nächsten Jahren reißen. Und in den 40er Jahren, wenn wir in dem Tempo weitermachen, und es sieht ja nach nichts aus, was quasi das noch schneller quasi den Verbrauch senken könnte, werden wir auch die 2-Grad-Marke in den 40er Jahren reißen. Das ist jetzt auch nicht mehr lange hin.
Jetzt haben wir eine Zuschrift einer Hörerin bekommen. Ich habe sie dir schon mal im Vorfeld zugesendet. Manuela Wiesenthal fragt, kann ein weiter steigender CO2-Gehalt in der Atmosphäre langfristig auch die menschliche Atmung beeinflussen? Ab welcher Konzentration würde CO2 zu Atemnot führen?
Also ich bin kein Mediziner in dem Sinne, aber ich meine, schon ab 1000 ppm macht es sich bemerkbar und ich glaube, darüber wird es halt, merken wir das, Konzentrationsschwäche etc. Tritt ein. Wir haben jetzt etwa 430 ppm und es gab eine Studie, die wurde aber auch so ein bisschen, da wurde viel diskutiert, weil wir uns ja permanent in Räumen aufhalten, wo viel mehr CO2 vorhanden ist als draußen, dass das quasi vielleicht im Rauschen untergeht, weil wir ja immer eigentlich hoher CO2-Konzentration ausgesetzt sind. Aber ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, was nicht alles noch auf die Menschen einprasseln wird. Das ist vielleicht sogar noch das Harmloseste, dass diese direkte Wirkung auf den Körper, als dass wir Probleme mit Wasserversorgung, Nahrungsmittelversorgung und etc. noch bekommen werden, was sich ja jetzt schon andeutet, jetzt im Jahr 2026.
Was die CO2-Konzentration in der Luft angeht, Özden, da muss ich auch nochmal allen hier klar machen. Als ich aufgewachsen bin, 1990er Jahre, da waren wir irgendwo bei 350 Parts per Million. Das sind dann, Parts per Million heißt dann, aus 1 Million Luftmolekülen sind 350 Kohlenstoffdioxid gewesen. Heute sind es, wie du richtig sagst, 430 CO2-Moleküle. Das ist ein Anstieg von 20% innerhalb von 35, 36 Jahren. Und das geht ja jetzt beschleunigt weiter. Ja. Und genau, wie du richtig sagst, ist das, wird das Auswirkungen auf alles haben? Gib uns da mal einen Überblick. Was ist das Erste, woran du denkst, wenn dieser CO2-Level immer weiter ansteigt? Was passiert dann mit unserer Umwelt?
Das Erste, woran ich immer denke, ist die Keeling-Kurve. Vielleicht sagt ihr euch etwas. Das ist im Prinzip Ende der 50er Jahre, haben die auf Mauna Loa, das ist eine Vulkaninsel weit weg von der Zivilisation, damit die menschlichen Einflüsse sich nicht auf die Messwerte auswirken, haben sie angefangen dort, die CO2-Konzentration zu messen in der Luft. Diese Kurve steigt immer weiter an und sie steigt beschleunigt an, wie du es auch gerade richtig gesagt hast. Das Problem ist, dass das CO2, und das ist, woran ich denke, das bleibt in der Atmosphäre. Ihr seht den blauen Himmel da hinter mir. Dieser blaue Himmel, diese Atmosphäre ist nicht mehr so, wie sie vor 40 Jahren war oder im Vergleich zur vorindustriellen Zeit. Das ist eine Zwiebelhaut, wenn man sie so auf die Erde legt. So dünn ist das, wenn man das mit einer Zwiebelhaut vergleicht. Niemand würde, wenn man CO2 sehen würde, tatsächlich diese Atmosphäre so behandeln. Aber wir machen das. Überall auf der Welt schmeißen wir einfach dieses Gas in die Atmosphäre und das ist wirksam, aber sowas von. Das lässt nämlich die Temperatur steigen. Was passiert denn? Von der Sonne, ja, kommt die Strahlung zu uns, trifft auf den Boden. Auf dem Boden wird aus dieser Strahlung Wärmestrahlung. Jetzt kommt die Erklärung, die Wärmestrahlung, die Wellen sind langwellig. Ja, erst kommt also kurzwellig, kommt auf den Boden und wird dann langwellig. Diese langwellige Strahlung wird von den Treibhausgasen aufgehalten. So, deswegen heizt sich permanent die Atmosphäre auf. Je mehr CO2 in der Atmosphäre ist, desto mehr Strahlung von der Sonne bleibt auf dem Planeten und kann nicht entweichen. Also was passiert unweigerlich? Die Temperatur steigt. Dieses CO2 ist letztendlich mit dem Öl abgeschieden unter der Erde, von dieser Atmosphäre bisher getrennt gewesen. Ja? Also es ist unter der Erde und was wir machen ist, deswegen haben wir ja eine stabile Atmosphäre übrigens, weil dieses CO2 nicht mehr in der Atmosphäre ist. Was wir machen ist, wir buddeln das wieder aus, ja, fügen das der Atmosphäre wieder zu, ja, durch Verbrennungsprozesse etc. und machen aus dieser Atmosphäre eine uralte Atmosphäre, wie sie vor etwa 14 Millionen Jahren war. Ja, damals war die CO2-Konzentration etwa so hoch wie jetzt. Und wenn man sich überlegt, dass die Temperatur damals viel höher war, ja, dann wissen wir, dass wir in diese Richtung gehen. Wir gehen auf eine Welt, die 3 bis 4 bis 5 Grad warm, heiß, wie auch immer, werden kann, wenn wir das so weiter fortsetzen. Das ist ins System eingebombt. Wenn man das einmal verstanden hat, dann müsste man eigentlich jede Handlung aus Politik und Gesellschaft, müsste jede Handlung eigentlich darauf abgeklopft werden, fügen wir der Atmosphäre noch CO2 hinzu oder nicht? Immer wenn wir aufhören, weiter hinzuzufügen, tatsächlich auf Null runterfahren. In dem Moment würde sich die Temperatur irgendwann beginnen zu stabilisieren. Ja, also irgendwie 20 Jahre oder sowas, die müsste man auch noch aushalten. Ja, man müsste schauen, wie man das überbrückt. Aber dann würde die Temperatur dann ins System eingebonkt. Und dann bleibt es tatsächlich für tausende Jahre so. Ja, also das bedeutet, wir müssten, deswegen müssen wir ja ganz schnell sein. Ja, das ist, die Leute fordern, beziehungsweise die Wissenschaftler fordern das ja nicht einfach so, sondern es hat einen Hintergrund.
Jetzt kommt Werbung.
Liebes Publikum, ihr habt doch bestimmt schon mal euren eigenen Namen gegoogelt, oder? Oft sieht man dann sehr schnell, wie viele persönlichen Daten man einfach so öffentlich über sich selbst finden kann. Darunter den Namen, die Telefonnummer, die E-Mail-Adresse und in vielen Fällen sogar die private Anschrift. Klar, diese Liste ließe sich natürlich beliebig fortsetzen, je nachdem, ob man in Vereinen tätig ist, bei der lokalen Feuerwehr oder sonst wo ehrenamtlich arbeitet. Macht euch klar, alle diese persönlichen Informationen kursieren oftmals früher oder später auf dubiosen Webseiten, die eure Daten dann automatisiert abgreifen. Und das natürlich ohne eure Erlaubnis. Das Problem, du willst natürlich nicht, dass deine Daten in die Hände von Betrügern gelangen, aber andererseits ist es auch echt kompliziert, deine privaten Daten von externen, zum Teil ausländischen Websites als Privatpersonen zu löschen. Doch genau das geht jetzt. Die Firma Incogni, die kann dabei helfen, deine privaten Informationen von diesen Datenhändlern zu entfernen. Incogni spürt dazu deine persönlichen Daten auf und handelt den Löschprozess für dich, zum Beispiel bei betrügerischen Websites, Online-Verzeichnissen und sogar kommerziellen Datenbanken. Incognis Exposure Scanner, der listet diese Datenquellen dann automatisiert für dich auf, damit du gezielt deren Löschung veranlassen kannst. Der Exposure Scanner, der ist bei dem Unlimited-Abo bei Incogni dabei und dieses Abo, das liefert dir dann alle 30 Tage eine Risikobewertung mit einem maßgeschneiderten Bericht über den Status deiner Privatsphäre. Also hol dir noch heute deine persönlichen Daten mit Incogni zurück, gib einfach den Code geladen über den Link unten ein und spar jetzt noch 60% Rabatt auf ein Jahresabo. Den Link incogni.com/geladen, den findest du wie immer in der Podcast-Beschreibung.
Ja, wir müssen schnell sein, sagst du. Sag doch mal, was hältst du denn dann von diesen tollen Innovationen rund um Wärmepumpe, um ja, Elektroautos, PV-Anlagen, Heimspeicher, Batterien natürlich auch als ein Instrument. Was sagst du denn zu diesen tollen elektrotechnischen Innovationen? Sind das die geeigneten Mittel jetzt gegen diese Klimakrise?
Ja, selbstverständlich. Also wir müssen elektrifizieren, so viel es geht, alles möglich elektrifizieren, damit wir über die regenerativen Energien quasi das, was wir elektrifiziert haben, auch dann betreiben können. Ja, deswegen absolut richtig. Wir müssen versuchen, auch den Energieverbrauch insgesamt zu senken, dass man quasi auch noch effizienter wird mit den Maßnahmen. Aber das schaffen wir ja schon, wenn wir elektrifizieren. Allein durch die Tatsache, dass wenn wir regenerative Energiequellen haben und dann elektrische Geräte betreiben, ja quasi emissionsfrei sind. Natürlich müssen die Geräte produziert werden, ja, alles gut. Aber im Moment machen wir einfach nur eins, wir buddeln aus, verbrennen und machen die Atmosphäre reicher nehmen wir weiter mit Treibhausgasen an. Und das ist definitiv der falsche Weg. Da gibt es überhaupt keine Diskussion darüber. Das ist wissenschaftlich total verstanden. Und wir müssen elektrifizieren. Und das rasant, so schnell wie es geht. Wie du sagst, die Zeit zählt. Je länger wir warten, je später wir das machen, desto höher wird die Temperatur sein. Wir müssen definitiv auf Null runter. Das bedeutet, keine Kohle, kein Öl und kein Gas. Kein Gas. Das ist keine Brückentechnologie. Es muss auf Null runter, komplett.
Die Mittel dazu, sagst du, die sind dir sehr nahe, die unterstützt du. Jetzt kommt hier eine Frage von Barbara Halling, zwei Hörerinnen in diesem Podcast mit Beiträgen. Barbara Halling schreibt, in Mitteleuropa wird der Wind klimabedingt schwächer. Wir sollten daher keine Windräder mehr aufstellen. Östen, das ist für mich zwar komplett absurd, was sie schreibt, und trotzdem, glaube ich, ist das kein kompletter Mythos, oder? Was sagt die Windkraftstatistik für Mitteleuropa in den letzten 2 Jahren? Geht die tatsächlich leicht runter jetzt klimabedingt oder ist das kompletter Quatsch?
Wind wird es immer geben, weil die Wettersysteme, die stabilisieren sich zwar jetzt im Sommer zum Beispiel, wir haben die ganze Zeit Hochs, aber das ist genau gegensätzlich. Also der Deutsche Wetterdienst hat das ja schön untersucht. Im Sommer haben wir so ein Peak an Energie, was wir von der Sonne kriegen. Und in den Winter, Herbst-Wintermonaten haben wir zwei Peaks quasi, Anfang des Jahres und Ende des Jahres, von Wind. So, wenn man das alles kombiniert mit Batteriespeichern, macht das durchaus Sinn. Wenn wir Geld in Photovoltaik und Windanlagen investieren, dann bleibt die Investition ja bei uns. Ja, es ist also ein wirtschaftlicher Vorteil. Während wir unfassbar viel Geld, was wir ins Ausland transferieren, an Staaten, die quasi uns Öl verkaufen oder Gas verkaufen, und das Geld ist weg. Das ist keine Investition. Wir verplempern das Geld einfach und wir brauchen es eigentlich dringend in Deutschland. Wenn man das alles nutzen würde, hier in Deutschland, ich meine, man braucht sich ja nur die Brücken anzugucken, die Bahnen anzugucken, Also ich glaube, wir hätten genug Möglichkeiten, ins Land zu investieren und damit für uns, ja, die hier leben, einen Vorteil zu gewinnen. Also ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, dass man das als negativ sehen kann. Ja, also es ist geradezu absurd, ja, weißt du, du grinst jetzt auch schon, weil man kann sich das eigentlich gar nicht vorstellen, dass man das irgendwie negativ konnotieren kann. Wie kann das sein? Ja, auch so eine Sache, die mir einfach nicht in den Kopf geht, dass man Investitionen in das eigene Land, womit man Wertschöpfung generieren kann, bekämpft. Also, also könnte man auch ein bisschen Patriotismus quasi an den Tag legen und sagen, ja, Deutschland, wir investieren. Wieso machen wir das nicht? Wieso machen wir das nicht viel stärker?
Ja, du sagst es sehr, sehr schön. Es lohnt sich auch kommerziell für Deutschland tatsächlich, wenn man sich nicht mehr abhängig machen möchte von anderen Ländern, von den ölproduzierenden Ländern, sondern wenn wir selber die Elektromobilität hier so umsetzen, dass wir nicht nur Geld einsparen, sondern auch wirklich unser eigenes Energiesystem bauen. Özdemir, jetzt liest man immer wieder die Aussage von, naja, Klimaskeptikern, würde ich sagen, das schlimmste Klimaszenario, das ist inzwischen eh unwahrscheinlich. Die Experten haben sich da offenbar verrechnet. Das ist alles gar nicht so schlimm. Ist das jetzt eine gute Nachricht, weil der schlimmste Fall ja nicht eintritt? Oder besteht vielleicht die Gefahr, dass Menschen jetzt irgendwie fälschlicherweise ableiten, naja, ist ja gar nicht so schlimm, deswegen muss ich meine klimaschützenden Ambitionen gar nicht so hochfahren?
Ich verstehe überhaupt nicht, warum man jetzt den RCP 8.5, dieses extremste Szenario, wegstreicht. Weil die Konzentration der Treibhausgase, wir haben es ja schon gesagt, schießt weiterhin nach oben. Die Temperatur schießt weiterhin nach oben und historisch gesehen, paläoklimatologisch gesehen, sind wir auf einem Weg. Wir haben jetzt so viel CO2 in der Konzentration in der Atmosphäre, was definitiv ausreichen würde für eine Katastrophe. Und auf der anderen Seite haben Klimaleugner sowieso nie recht. Ja, das kann man eigentlich direkt hier, ich weiß gar nicht, wo meine Mülltonne ist. Da, Mülltonne. Da rein, ja. Das, was die Leute sagen, gehört meistens in die Mülltonne, weil sie keine Ahnung haben. Sie laufen ja immer irgendeinem, fast schon sektenartig einer Sache hinterher, dass die physikalische Realität nicht stimmt. Und es ist ja auch nicht mehr so, dass das einfach nur geleugnet wird, sondern man versucht, alle möglichen Geschichten zu erzählen, nur damit man den Klimaschutz nicht umsetzen muss. Und dafür haben diese Klientel hat wirklich eine Wahnsinnsfantasie, was das angeht. Das Zerstörerische fortsetzen, aber keine Fantasie dafür, wie man Zukunft gestaltet. Das ist etwas, was mich auch wütend macht, ne? Also das ist halt mit Vorsatz etwas zu behaupten, was nicht stimmt und Menschen für dumm zu verkaufen. Ja, da bin ich auch ganz klar. Muss man auch so benennen, muss man überall so benennen. Und Leute, diskutiert mit Menschen auch darüber, die so etwas sagen. Und streitet euch auch. Ich meine, wieso haben wir das Streiten verlernt? Also nicht, dass man sich klöppt, sondern dass man tatsächlich in die Tiefe geht und versucht, die Menschen auch mitzunehmen. Aber das darf auch mal im Streit enden. Also man muss nicht alles stehen lassen, was unsinnig ist.
Also ich habe diese Hochrechnung auch gesehen. Und ehrlicherweise, das schlimmste Klimaszenario ist inzwischen unwahrscheinlich. Das habe ich tatsächlich sehr positiv interpretiert im Sinne von, naja, vielleicht liest man jetzt schon aus Klimadaten, aus CO2-Daten, aus Temperaturdaten, dass eben ja die Elektrifizierung vielleicht schon einen minimalen Impact hat, sodass wir diese Kurve dann doch irgendwie abflachen. Vielleicht nicht jetzt, vielleicht nicht in 10 Jahren, aber in 30, 50, 100 Jahren wäre es doch toll, wenn wir diese Kurve umkehren könnten. Und wenn wir jetzt schon sehen, naja, der Klimawandel ist menschengemacht, also heißt das auch, dass wir ihn vielleicht sogar umdrehen können und reversibel umdrehen können. Oder ist das völlig überinterpretiert und Quatsch von meiner Seite?
Nein, nein, also der Gedanke ist ja richtig. Das ist ja auch eine Idee von Risikoabschätzung. Also was muss man eigentlich tun, um quasi diesen Pfad abzuändern. Es ist ja nicht eingestanzt. Naja, es ist eingestanzt in dem Sinne, dass wir die Temperatur erreichen, die wir an CO2 quasi in der Atmosphäre haben. Das ist durchaus jetzt schon einfach akkumuliert. Geht ja schon über Jahrzehnte. Das bleibt auch in der Atmosphäre für tausende Jahre und hat Wirkung für tausende Jahre, selbst wenn wir sofort aufhören, weiter auszustoßen. Den Ausstoß zu stoppen, das ist trotzdem etwas, was wir machen müssen, damit die Temperatur sich stabilisiert. Besser, sie stabilisiert sich bei 1,8 Grad als bei 2,8 Grad, ja, also ich glaube, das muss man nicht weiter erklären. Es muss möglichst bei einer sehr niedrigen Temperatur stabilisiert werden. Leider ist die 1,5 Grad Marke schon bald überschritten, aber der Drops ist nicht gelutscht, ja. Also wir können noch was ändern. Und das, was du sagst mit der Elektrifizierung, das merkt man jetzt an den Verbräuchen, also von Öl global, dass das teilweise stagniert, ja, oder in manchen Ländern auch weniger wird tatsächlich. Also China baut so viel Photovoltaik an in ihrem Land auf, wie mindestens die ganze EU nicht und die USA nicht. Also die investieren so massiv, dass das schon echt krass ist, was die da machen und als Vorbild eigentlich gelten könnten. Genauso wie die Batteriespeicher immer günstiger werden und von dort kommen. Jetzt wollen sie auch in Wärmepumpen investieren. Das war so das Letzte. Wir haben zuletzt sehr viele Klimaanlagen importiert in die EU aus China, weil die eben diese Technologie bereitstellen und damit auch Geld verdienen. Warum machen wir das nicht? Das geht auch. Es ist natürlich so, dass es ein schwieriger Prozess ist. Trotzdem müssen wir alles dran setzen und dieses auf Null runterfahren von Öl, Kohle und Gas, das müssen wir machen. Sonst stabilisiert sich die Temperatur nicht. Und das Problem ist halt, dass nach hinten raus eben Rückkopplungen im System Erde, man redet ja auch über Kipppunkte zum Beispiel, dann überschritten werden, die dann einfach nicht mehr zu greifen sind. Und es sind ganz konkret, zum Beispiel Grönland gilt als so ein Kipppunkt als schon überschritten, die Westantarktis und über die Amok, das ist diese Strömung quasi, die uns die Wärme bringt, die Europa überhaupt warm hält. Also wir haben schon massive quasi Antworten des Planetensystems auf das, was wir schon getan haben. Das kann man aber auch alles noch deckeln, ja, so, dass wir in irgendeiner Form quasi mit dem System auskommen. Aber es spielt sehr die Zeit da rein. Wir müssen sehr, sehr schnell sein. Wir müssen sehr, sehr schnell agieren.
Deswegen gibt's ja auch den geladenen Batterie-Podcast, weil hier gibt's alle Infos zu eben PV, zu Wärmepumpe, zu Elektroautos, zu Heimspeichern, zu Batterien. Alles das, was da draußen wartet auf die neue tolle elektrische Welt von morgen. Özdin, und jetzt müssen wir trotzdem nochmal darüber sprechen, im Prinzip, was jeder Einzelne machen kann. Gibt's denn irgendwie Klimaschutzmaßnahmen, die in anderen Ländern oder auch vielleicht in Deutschland schon irgendwie dafür geeignet sind, sozusagen diesen Klimawandel auch tatsächlich reversibel zu machen? Ich denke da an Direct Air Capture Maßnahmen, wie man CO2 irgendwie wieder aus der Luft rauskriegt oder wie man sich so verhalten soll, dass zum Beispiel Bäume angepflanzt werden. Das ist ja im Prinzip die einfachste Maßnahme, ganz klar. Gibt es da Erfolgsmeldungen? Kann man irgendwie was machen, wo man ja den Klimawandel nicht nur abmildert, sondern auch tatsächlich irgendwann umdrehen könnte?
Was wirklich das Dringlichste ist, ist erst einmal Klimaschutz. Das bedeutet aufhören, Kohle, Öl und Gas zu verbrennen. Das ist der größte Batzen, 40 Gigatonnen pro Jahr, die wir rausblasen, 40 Milliarden Tonnen CO2. Da steht das Direct Air Capture oder die paar Bäume zu pflanzen etc., egal was wir da machen, steht in keinem Verhältnis dazu. Null, gar nicht. Ja, der Klimaschutz ist das, was gemacht werden muss. Das bedeutet, runter damit. Diese 40 Gigatonnen pro Jahr, wenn wir darauf verzichten könnten, würden wir einen massiven Impact auf die Atmosphäre wegglätten. Ich bin überhaupt nicht dagegen, gegen technische Maßnahmen, aber wo soll diese Energie herkommen? Ja? Also wir haben ja gerade Energie oder wir bauen gerade Energiekapazitäten auf, um quasi die fossilen Energieträger abzuschalten, bauen wir entsprechend regenerative auf. Wir sind aber global noch gar nicht so weit, dass wir so viel hätten, dass wir quasi das alles, die gesamte Versorgung elektrifizieren können und dann auch noch Energie zur Verfügung haben, um das CO2 aus der Atmosphäre zu ziehen. Dafür brauchen wir ja auch Energie. Bäume sind denkbar ungünstig. Bäume kann man pflanzen, um in den Städten quasi die Luft zu verbessern. Habe ich nichts dagegen, auch wegen Abschattung. Man kann auch aufforsten in den Wäldern etc. Aber diese Bäume, die können sich nicht an eine fortwährende Erhitzung anpassen. Ja? Und wenn man darauf wettet quasi, dass diese Bäume das CO2 aus der Atmosphäre ziehen, dann ist das eine schlechte Wette, weil die müssen sich ja auch gleichzeitig an die Hitze anpassen. Und das können Bäume nicht. Bäume sind wirklich nicht die geeignetsten Methoden. Ich bin aber absolut dafür, dass man Städte komplett begrünt, ja, also so viel Grün wie möglich in den Städten, damit die Städte lebenswerter werden für uns Menschen, weil eben die Temperatur immer weiter steigt. Und wenn man so aus dem Fenster guckt, ist alles voll Beton. Ne? Man muss also schauen, dass man mehr Bäume pflanzt, Fassaden begrünt etc. Da gibt's ja, da haben wir ja auch die Technologie dafür und ganz viel Wissen. Das müsste man einfach auch mal massiv umsetzen. Das wird aber auch nicht gemacht. Ja? Also das wäre eine Anpassungsmaßnahme. Aber im Moment würde ich sagen, wäre der größte Impact tatsächlich einfach aufhören zu verbrennen. Und dafür brauchen wir wiederum genau, wofür du dich einsetzt. Batteriespeicher, Elektroautos, Wärmepumpen und alles, was es sonst noch so gibt. Auch an Effizienz. Wir müssen auch die Effizienz der Geräte steigern, damit wir eben nicht noch viel mehr Photovoltaik und noch mehr Windräder aufbauen müssen. Wir müssen also gucken, dass wir wirklich sehr, sehr effizient an die Sache rangehen. Damit würden wir auch einen Impact dann für die Städte leisten und die Städte wären auch bewohnbarer.
Du sagst, Bäume und Aufforstung ist kein geeignetes Mittel, auch wenn die vielleicht ein bisschen hitzeresistenter wären, um tatsächlich mehr CO2 aufzunehmen und unsere Atmosphäre ja tatsächlich ein bisschen CO2-ärmer aufzustellen. Sagst du, das ist kein geeignetes Klimaschutzmittel?
Ja, weil man muss sicher sein, dass die Bäume da auch die nächsten 100 oder 200 Jahre da noch stehen und auch weiterhin CO2 aufnehmen. So. Können wir uns dessen sicher sein, wenn man sich anschaut, was derzeit passiert da draußen? Es ist heiß, es brennen die Wälder und auch Wälder, die vorher nicht gebrannt haben, brennen. Ja, also können wir tatsächlich darauf wetten, also wirklich sagen, so diese Bäume werden mit Sicherheit das CO2 rausziehen. Es ist eine Risikoabschätzung. Das können wir nicht. Wir können nicht garantieren, dass die Bäume ihre Arbeit die nächsten 200 Jahre tun. Was wir aber mit Sicherheit machen können, ist aufhören, fossile Energieträger zu benutzen, und zwar jetzt. Und das ist ein viel geringeres Risiko für die Zukunft, als jetzt irgendwie massiv Bäume anzupflanzen. Das sollte man auf jeden Fall tun. Aber ich kann dir nicht garantieren, dass die Bäume auch die Erhitzung überleben. Und welche Bäume? Ich meine, wir stehen ja vor der Problematik, dass die Wälder in Deutschland zum Beispiel absterben, ja, aufgrund Trockenheit und dann Parasiten, Befall und so weiter. Und dann sterben die Bäume. Wir müssen uns nur den Harz angucken. Das ist die reinste Mondlandschaft, ja. So viele Bäume, wie da gestorben sind. Und wir sollten nicht die Natur dafür nehmen, um dieses technische Problem zu lösen. Das technische Problem der Verbrennung von fossilen Energieträgern. Also wieder, bitte nicht falsch verstehen. Bäume pflanzen so viel es geht, überall. Aber bitte die Risikoabschätzung korrekt machen. Und das ist ein Trugschluss, dass man mit Bäumen die Klimakrise oder die globale Erhitzung auf Dauer in den Griff kriegt.
Du siehst tatsächlich weltweit, wenn ich das richtig verstehe, keine einzige Sparte, vielleicht Landstrich, vielleicht Pflanzenart, vielleicht Anbauregion, wo du sagen würdest, naja, die profitieren jetzt von dieser Erwärmung. Also da gibt es jetzt wirklich kein einziges Land, meinetwegen Skandinavien oder so, die jetzt plötzlich wegen der Erwärmung ganz andere Pflanzen anbauen können, die wiederum irgendwie das CO2 dann aus der Luft rausfiltern können oder so. Ich wünsche mir so sehr, dass es irgendwo zumindest mal auch positive Veränderungen gibt innerhalb dieses Klimawandels.
Also positive Veränderungen können wir über unsere Kultur erreichen. Dass wir wieder, ich sage das auch gerne 100.000 Mal, auf fossile Energieträger verzichten. Das ist mit kulturell zu erreichen. Ja, das würde den Impact bringen, dass die Natur sich regenerieren kann, ein Stück weit. Wir können das nicht zurückdrehen. Wir werden nicht wieder auf das Level zurückkommen, wie es zur vorindustriellen Zeit war. Der Drops ist gelutscht tatsächlich. Aber wir können es, wie gesagt, stabilisieren, die Temperatur stabilisieren, wenn wir das relativ rasch machen. Das Problem ist, dass diese Veränderungen im System Erde systematisch sind. Also CO2 nimmt global zu, das wirkt auf die Temperatur wirkt auf Gletscher, schmilzt Gletscher, ja, verändert Wettersysteme, diese Wettersysteme wirken auf die Natur und die Natur wirkt wiederum teilweise auch auf die Wettersysteme zurück. Also es ist ein, wie soll ich sagen, es sind ganz viele Komponenten, die ineinander stecken, die auf diese Veränderung wirken. Also ich wüsste tatsächlich jetzt nicht auf Anhieb, wo das in irgendeiner Form einen Vorteil ergibt. Denn bisher hatten wir ein Konstrukt, wo die Systeme ineinander verwoben waren und funktioniert haben, in einem Gleichgewicht waren. Und was wir machen, ist dieses Gleichgewicht zu stören. Und auch wenn man sagt, irgendetwas ist klimaneutral, nein, es ist gar nichts klimaneutral, überhaupt gar nichts. Alles, was produziert wird, transportiert werden muss, ist nicht klimaneutral, ja. Deswegen müssen wir umso mehr in regenerative Energien investieren und dort unseren Strom hernehmen, weil wir müssen ja leben, wir können ja nicht zurück auf die Bäume.
Östin, du hast auf jeden Fall unser Publikum komplett auf deiner Seite, technisch sowieso. Die werden sich jetzt alle ausstatten da draußen, hundertprozentig, wenn sie es nicht schon getan haben, eben mit Heimspeicher, mit Elektroauto, mit PV und alles, was da noch so wartet. Und trotzdem, gib doch unseren Leuten nochmal als letzten Appell was auf den Weg. Was kann man denn privat, persönlich machen, vielleicht auch mit im Umgang mit anderen Menschen, mit Freunden, mit Bekannten, um diesen Klimawandel bestmöglich irgendwie zu begleiten, vielleicht auch alles Mögliche zu tun, um den CO2-Ausstoß zu stoppen oder zu vermindern.
Redet darüber, weil das zweitgrößte Problem neben der Verbrennung von fossilen Energieträgern ist, dass wir nicht mehr darüber reden. Wir reden nirgendwo mehr darüber, also hier im Podcast schon. Wir reden auch, wenn die Luft brennt im wahrsten Sinne des Wortes, wenn quasi die Wälder brennen, dann wird das auch mal thematisiert. Aber wir müssen alle darüber reden und uns überlegen, wie kriegen wir das verhindert? Wie schaffen wir das, dass wir auf fossile Energieträger verzichten können? Da ist selbstverständlich jeder Einzelne gefragt, aber auch die Gesellschaft insgesamt, auch die Politik und die Medien. Alle zusammen müssen an einem Strang ziehen. Und das tut der Wirtschaft gut. Wir investieren in Deutschland Geld. Wir haben etwas davon. Wir sehen ja auch gerade, wie die Flüsse aussehen. Da ist kein Wasser drin. Die Wirtschaft hat wahnsinnige Verluste aufgrund der fehlenden Kapazitäten von Schiffstransporten auf den Flüssen. Das ist ein europaweites Problem. Frankreich, Polen, im Balkan, die Länder, überall das gleiche Problem. Es ist zu trocken, es gibt zu wenig Regen, es ist zu wenig Wasser in den Flüssen. Jeder Einzelne hätte etwas davon. Wenn wir die Städte begrünen, dann haben wir bessere Luft. Wenn wir keine Verbrenner mehr haben, dann haben wir bessere Luft und vielleicht gestalten wir auch die Städte mit weniger Autos, damit man mit den Kindern auch vielleicht nochmal durch die Stadt gehen kann und nicht permanent Angst haben muss, dass man platt gefahren wird. All diese Maßnahmen würden uns zugutekommen. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum man dagegen ist. Es gibt einfach keinen Grund. Höchstens vielleicht althergebrachte, aus dem vergangenen Jahrhundert übernommene Denkweisen, die aber definitiv in dieser Gegenwart und in der Zukunft nichts mehr verloren haben, weil die Realität ist eine andere. Entweder passen wir uns an oder es wird noch schlechter. Und das ist doch was, dass wir zusammen etwas verändern in eine Richtung, wo es einfach besser wird. Also was kann man denn da noch sagen? Also sag du es mir, Patrick, ich weiß es nicht.
Nee, ich sag jetzt gar nichts mehr für diese Folge. Ich find's einfach ganz toll, dass du hier warst, liebes Publikum. Das war Östin Terli. Ganz, ganz toll, dass du hier warst. Du bist Meteorologe und Wettermoderator beim ZDF. Liebe Leute, klickt auch mal beim ZDF rein, wenn er da über den Äther läuft. Vielen, vielen Dank für alles, was du hier heute Abend berichtet hast. Liebes Publikum, wenn ihr jetzt noch Anmerkungen habt, dann schreibt das doch gerne mal in die Kommentare. Wie begleitet euch der Klimawandel? Kriegt ihr es mit der Angst zu tun oder seid ihr vielleicht doch motiviert, jetzt hier alles auf Elektro umzustellen und auch diese Challenge vielleicht für eure Kinder anzunehmen, sodass wir in den nächsten 10, 20, 50 Jahren dann vielleicht doch irgendwie ein paar Besserungen sehen? Alles Gute und mach's gut, bis zum nächsten Sonntag. Tschüss.
Ciao.